Also offensichtlich habe ich schon seit langer Zeit kein Problem damit und bin so risikofreudig immer gewesen, dass ich auf Festengagements immer verzichten wollte, weil ich lieber meine Freiheit habe, ist mir viel wichtiger. Das Risiko bin ich immer eingegangen, jetzt wo alles so teuer geworden ist, also meine Miete ist um 30% gestiegen, Lebenshaltungskosten sind um 30% gestiegen. Das geht ja jetzt nicht nur mir so, sondern vielen, vielen Leuten in der freien Szene. Also jetzt wird's schon manchmal haarig, aber auch da denke ich so, es wird weitergehen. Ja, wenn alle Stricke reißen, mache ich noch was anderes. Manchmal ist es ja nicht unbedingt ein Nachteil, in einer Kacksituation zu sein, sag ich mal. Da musst du dir irgendwas überlegen und vielleicht kommst du auf etwas, was dir auch mal Spaß machen würde. Das wäre mein Plan B.
Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch diesmal bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Nina Kronjäger, die von Kultregisseur Sönke Wortmann entdeckt wurde und 1993 ihren Durchbruch im Kinohit Abgeschminkt feierte. Seitdem ist sie regelmäßig in TV-Kultformaten wie Tatort, aber auch immer wieder in erfolgreichen Kinoproduktionen wie Ostwind zu sehen. Und auch als Theaterschauspielerin stellt Nina Kronjäger in regelmäßigen Abständen ihr Können unter Beweis. Wir sprechen über Feminismus, chauvinistische Männer, Seitensprünge, Stutenbissigkeit, den Mangel an kantigen Persönlichkeiten in der Filmbranche, die positiven Effekte, wenn wir uns vor allem auf die guten Nachrichten aus aller Welt konzentrieren und darüber, warum es für Schauspielerinnen ab Ende 40 und auch die ähnlich alten TV-Zuschauerinnen immer noch viel zu wenig gute und lebensnahe Drehbücher gibt. Nina Kronjäger verrät, wie sie es geschafft hat, nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Thomas Heinze eine Freundschaft zu ihm aufzubauen und eine Patchwork-Familie zu gründen, wieso ihr Freiheit immer wichtiger war als Sicherheit, weshalb sie es liebt, die Dinge des Lebens so oft wie möglich in Frage zu stellen und warum sie im Alter von Ende 50 immer noch ganz viel Lust auf Babysitten hat. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge mehr verpassen? Dann freue ich mich sehr, wenn du Road to Glory abonnierst und zudem an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Nina Kronjäger.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Nina Kronjäger, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Danke, ich freue mich, da zu sein.
Nina, du bist eine gelernte, ausgebildete Theaterschauspielerin. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil so fing alles an. Kannst du noch aus dem Stegreif sagen, wann du das erste Mal vor zahlendem Publikum auf einer Bühne gestanden hast?
Ich würde sagen, ich schätze mal, das war schon in den Kammerspielen als Schauspielschülerin, weil wir durften als Schule irgendwie auch was zeigen oder wir durften ein Projekt machen. Das hat dann ein Regieschüler oder Schülerin mit uns gemacht und da waren wir dann im Werkraumtheater von den Kammerspielen. Also da haben Leute schon gezahlt. Da war ich dann, weiß ich nicht, Gott, 21?
Jung und unschuldig, voller Hoffnung oder auch nicht mehr so unschuldig, voll weißt du schon. Und kannst du dich noch erinnern, war es mörderaufregend für dich oder warst du relativ easy, weil es ist ja so, vor dem ersten Schritt auf die Bühne ist man Monster aufgeregt, aber dann, glaube ich, ist bei den meisten schnell schnurrt es. Aber war es bei dir...
Ich bin schon ein Lampenfiebermensch. Ja. Aber ich mag das auch gerne. Ich weiß da einfach, dass ich mich aufrege und dass ich den Tag über aufgeregt bin, dass ich kurz vorher natürlich immer denke, warum habe ich mir das eigentlich ausgesucht? Kennt auch jeder Schauspieler wahrscheinlich. Und dann, wenn du dann merkst, okay, ja, hallo, da sind wir und so, jetzt machen wir das ja auch wirklich. Aha, ja, ich bin wirklich auf der Bühne. Dann geht es. Also ob man, ja, entweder man kann sagen, es schnurrt oder dann sind alle warm.
Aber es gab keine Panne oder keine Katastrophe. Das ist ja leider manchmal auch bei Premieren so, dass dann irgendwie ein kleiner Blackout dich heimgesucht hat.
Ich hatte schon öfters Blackouts, gebe ich mal ehrlich zu. Also, ja.
Was meinst du, wie oft ich schon hier an Moderation versemmelt habe? Es gibt auch einige Folgen, da sind auch Fehler drin. Chris hat schon aufgegeben, der Aufnahmeleiter. Aber manchmal klappt es, wie heute zum Beispiel.
Also es ist zum Beispiel so, dass bei Polish, mit dem habe ich ja viel, viel gearbeitet, da hatten wir die Souffleuse auch ganz knallhart einfach neben uns stehen. Es war so das Prinzip, wir haben eben viele Textriemen, mit denen wir eindeutig auch überfordert sein werden. Das war Teil der Performance, dieser ganzen Idee auch. Das sind Menschen, die sind überfordert, genauso wie wir alle überfordert sind mit diesem Wahnsinn, in dem wir uns befinden. Also steht die Souffleuse neben uns und notfalls guckt man eben auch mal ins Textbuch rein. Es ist ja, okay. Ja, machen wir kein Ding draus. Wir wissen alle, dass wir hier zusammengekommen sind und dass manchmal gibt's da irgendwo, fehlt eine Schaltstelle.
Nun waren die ersten Jahre nach deiner Ausbildung auf der Theaterbühne, dann hast du ja den Sprung auf die Leinwand geschafft und zwar in Katja von Garniers Debütfilm Abgeschminkt, 1993 war das. Wie ist das zustande gekommen? Hast du dich aktiv beworben oder wurdest du entdeckt auf der Bühne oder?
Nein, ich wurde gar nicht auf der Bühne entdeckt, weil da war ich gerade erst frisch von der Schule. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon vorher mit Sönke Wortmann zu tun, weil der hatte mich entdeckt in einem Hochschulfilm. Ich hatte schon in Hochschulfilmen mitgemacht von der HFF. Da hat er was gesehen und hat dann überlegt, ob ich da nicht bei Allein unter Männern mitspielen könnte.
Genau.
Und ich habe das aber abgesagt.
Oder war das, hieß der wirklich Allein unter Männern?
War es
nicht?
Nein, es war sogar
Frauen, ne?
Nein, oder? Entschuldigung, es ist Allein unter Frauen, genau, heißt es erstens. Und zweitens gab es aber vorher einen anderen Film, den er auch mit mir besetzen wollte. Und ich habe das aber abgesagt, weil ich dann eben im Theater war und dann hatte das für mich erstmal Priorität. Ich fand das erstmal also eine gute Idee, viel zu spielen, weil als junge Schauspielerin ist es gut, erstmal auch sich selbst auszuprobieren auf einer Bühne und mit der Sache ein bisschen, ja, also
aber
auch zu experimentieren.
Weil viele würden ja sagen, boah, jetzt gleich eine vor der Kamera stehen, wie toll ist das denn da, dass du da abgesagt hast, ist ja auch eine Ansage, ne? Da hast du dann
ja,
das
aber,
durchgezogen mit
ja, offensichtlich war ich immer so, dass ich dachte, also das finde ich jetzt interessanter da mit der mit der Bühne und so war ich eher gestrickt. Ich hatte auch natürlich keine Ahnung, dass es vielleicht irgendwann in 30 Jahren auch mal anders aussehen würde. Also man ist ja auch noch so ganz überzeugt von allem. Das ist auch gut und richtig so. Und weil er mich aber nicht besetzen konnte, aber das dann im Kopf hatte, da gibt es die Kronjäger, dann hat er mich empfohlen, Katja von Garnier, weil die war dann auf der Suche für ihren Film.
Okay, also und das war schon, du hattest sozusagen die Saat gesät durch das Theaterspiel und wie das manchmal so kommt. Würdest du im Rückblick sagen, dass Abgeschminkt tatsächlich so der Karrierebooster war? War das so ein Meilenstein oder?
Filmisch gesehen schon, natürlich. Ab da war ich dann ein Begriff. Also du bist vorher unbekannt und dann plötzlich kennen dich Leute. Ja, klar. Aber du glaubst nicht, wie viele Angebote ich danach bekommen habe, wieder eine Krankenschwester zu spielen.
Das ist so traurig, ne?
Das ist typisch deutscher Film, ja. Okay, das hat mal funktioniert, das machen wir doch mal gleich genauso wieder.
So, dass man gleich in so eine Schublade gepackt ist und bloß nicht irgendwie jetzt ein Experiment und erstmal so besetzen, wie es funktioniert hat. Ja. Das ist sehr deutsch, finde ich.
Ja, und dann war für mich das zwei, also das ist vielleicht, reden wir jetzt bei Film, ist es mit Abgeschminkt natürlich gewesen und bei Theater war es das mit dem Polish. Also den Polish, den kannten in den 90er Jahren noch nicht viele Leute. Aber das war für mich, weil ich nicht so Lust hatte, dann in diesen Stadttheatern zu bleiben, weil das Prinzip des Stadttheaters mir nicht so gefiel. Es ist mir zu machtorientiert.
Okay, also die Hierarchien und so.
Ja, ganz genau.
Aber das kann ich jetzt als Laie nicht nachempfinden. Also sagst du, sind da schon unterschiedliche Strukturen zwischen Stadttheater und was?
Freier Szene.
Freier Szene.
Freie Szene.
Okay.
Freie Szene ist
wo die
einfach
Leute nicht fest angestellt sind. Ne? Diese Stadttheater haben halt ihre Hierarchien, weil die Leute alle da seit teilweise 15 Jahren sitzen, 20 der Direktor.
Ja, oder weil einfach klar ist, also die Oberspielleitung oder die Spielleitung und die Regie, das sind die Leute, die sozusagen die Macht haben und es wird nicht als Ensemble entschieden und im freien Theater ist ja schon so gedacht, das ist auch meistens so, dass das Ensemble entscheidet und alle sind da irgendwie mit dran beteiligt und auch die Ideen von allen fließen ein. Das ist jetzt also im Stadttheater nicht so üblich.
Okay.
Und deswegen war für mich diese Gruppe, also es ist also eine feste, freie Gruppe gewesen um den Polish herum mit Christine Groß und Claudia Splitt. Das war für mich der Anfang im Theater.
Nun ist Theater und Abgeschminkt frühe 90er Jahre für dich schon mal eine tolle Zeit gewesen. Abgeschminkt war ein erstes Highlight. Hast du auch spontan eine Erinnerung an eine ziemlich schmerzhafte Niederlage, wo du sagst, das war beruflich ein Tiefschlag für mich, da bin ich mega enttäuscht gewesen. Mag sein, dass es ein Projekt war, das überhaupt nicht so ausgegangen ist, wie du es dir erwünscht hast. Die Rolle hat dir dann am Ende gar nicht gefallen, so wie du sie gesehen hast. Oder du hast irgendwie unbedingt eine Rolle haben wollen. Irgendwas, wo du sagst, boah, da war ich mega enttäuscht.
Also das ist wie immer so eine Mischung von allem. Es kommt auf jeden Fall dazu, dass ich enttäuscht war nach Abgeschminkt, dass dann eben nur sehr ähnliche Angebote kamen, weil ich dachte so, naja, ich bin doch Schauspielerin, ich habe das ja gespielt. Warum denken die Leute jetzt, dass ich so bin? Ja, das ist eine Seite von mir, aber es gibt ja noch andere Seiten. Und dann war ich auch in den 90ern so ein bisschen enttäuscht davon, dass es eben sehr stereotype Geschichten gibt. Na, also, dass die so gestrickt sind, dass dann auch immer alles so ein bisschen stereotyp und schubladenmäßig abläuft. Das hat mich auch enttäuscht, weil ich eben gerne experimentiere. Und ja, klar gab es die eine oder andere Rolle, die ich gerne gespielt hätte, aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das verdrängt man dann auch, weil es auch nicht mehr wichtig ist.
Ja,
dann eben nicht nächstes. Aber im Theater habe ich mich ja dann da auch ausleben können. Also ich glaube, ich halte mich generell nicht so sehr gerne auf mit etwas, was nicht so gut läuft, sondern ich möchte mich darauf konzentrieren, was gut läuft oder wo ich mich kreativ herausgefordert fühle.
Ist es denn schon besser geworden heute, würdest du sagen, dass die Produktionen schon auch mehr auf Mut setzen? Weil ich glaube, das ist teilweise leider immer noch relativ verkrustet, gerade was so öffentlich-rechtliche Sender angeht, dass sie halt gerne so auf Never Change a Winning Team und man muss das Konzept, was jetzt funktioniert, die letzten 20 Jahre immer so weitermachen. Oder siehst du da tatsächlich auch sehr positive Impulse in der Medienbranche, dass man sich auch mal mehr traut und dass man auch mal was wagt?
Naja, also erstens haben wir ja eine Demokratisierung von Technik. Ja, wir haben nicht mehr diese, früher, wenn man sich eine Kamera ausleihen wollte, dann musste man sich eine Filmkamera ausleihen und Filmmaterial, das ist alles sehr, sehr teuer. Jetzt gibt es kleine, sehr, sehr gute digitale Kameras und eigentlich können kreative Menschen mit recht wenig Aufwand etwas machen. Also von daher kommen, glaube ich, viel mehr, es gibt irrsinnig viele Menschen, die sehr gute kreative Ideen haben, aber nicht das große Budget. Und
aber sie sind zumindest heute in der Lage, auch diese eher die Ideen mit wenig Budget umzusetzen, was eben vor 30 Jahren eigentlich unmöglich war.
Das wäre so vielleicht nicht möglich gewesen, ja. Oder du hättest dann erstmal die Hürde nehmen müssen, in einer Institution akzeptiert zu werden, auf einer Filmhochschule angenommen zu werden und so weiter. Also wo ja auch immer Leute, die vielleicht ein bisschen kantiger oder eckiger sind, ja auch nicht unbedingt Erfolg haben. Und wir brauchen aber, wie gesagt, wir brauchen ja eigentlich immer Leute, die so ein bisschen kantiger sind und nicht so stromlinienförmig, ne? Also dass wir, sagen wir mal, so jemand wie Fassbinder, das war halt krass, was der gemacht
terrible,
hat.
Ne, genau das.
Aber auch die Art, wie er es gemacht hat. Es gibt ja auch vieles, was man da kritisieren kann, aber erstmal sich das zu trauen und dann mit einem Ensemble auch umzusetzen, da hat er sich auch recht schnell von den Konventionen verabschiedet. Das wünscht man eigentlich jedem, jeder jungen Filmemacherin und Filmemacher, dass sie die Freiheit bekommen, mit einem Mindestbudget muss schon sein, ihre Sachen auch wirklich zu machen, ohne dass zu viele Leute drin rumfummeln.
Aber ich glaube, das ist schwierig, ne, weiterhin. Also gerade wenn es eben dann darum geht, das auch im Mainstream laufen zu lassen. Also das kann man, glaube ich, vergessen. Ne? Somit, dass es mal sowas gewagt wird, richtig gewagt wird. Es kommt mal vor, finde ich. Es gibt mal interessante Experimente.
Ja, es gibt immer wieder interessante Experimente. Ich fand jetzt zum Beispiel den Film Knochen und Namen, den fand ich ganz entzückend. Und
ja,
das ist ein,
habe ich jetzt nicht gesehen.
Ja, das ist ein Film. Das ist, kommt mir auch so vor. Die haben das auch als Gruppe irgendwie sehr viel mitentschieden, ne? Marie-Lou Sellem hat mitgespielt und hat für ihre Rolle dann irrsinnig viel Verantwortung übernommen und hat das auch dann in ihre Hände genommen, wie man es genau gestaltet. Da konnte der Regisseur sich darauf verlassen, dass da alle an einem Strang ziehen. Also das wird es immer geben, weil es immer diesen Drang gibt von Menschen, sich mit anderen Menschen zusammen darum zu bemühen, dass wir die
befruchten auch, ne, kreativ zu weiterzuentwickeln.
Ja, und dass wir vielleicht die konventionellen chauvinistischen Erzählstrukturen auch verlassen. Und jetzt komme ich auf den zweiten Teil der Frage. Ich finde eben, das Fernsehen hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht sehr viel bewegt. Alles, was immer an Bewegung stattfindet, wird von außen rangetragen. Du weißt ja, dass ich Teil bin dieser Initiative, der tollen Initiative von Silke Burmeister und Gesine Zukrowski. 47 plus, let's change the picture. Und das ist, kann man einfach gar nicht oft genug sagen. Ja, erzählt gute Geschichten für Frauen ab 47. Wir sind 21 Millionen Frauen in diesem Land, die keine guten Geschichten im Fernsehen sehen, weil sie werden weggeschoben.
Fand ich auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe ja auch Gesine Sukowski dazu gesprochen. Also ist immer mal wieder ein Thema, auch mit anderen Schauspielerinnen. Also eine super Initiative, aber auch ich habe gelernt, man muss dicke Bretter bohren. Es gibt zarte Pflänzchen der Hoffnung, aber die Intendanten etc. pp., das ist schon, da muss noch ganz schön viel Arbeit gemacht werden, bis das mal.
Na, das ist eben, das sind diese, das sind die immer, wenn Institutionen zu, also wenn da so viel Macht ist und wenn das, dann wird das so fest. Also so kleine, bewegliche Gruppen, die sind ja auch in sich bereit, sich demokratisch zu streiten und so weiter. Da wird natürlich im ZDF nicht demokratisch gestritten. Da gibt es auch ganz klare Machtstrukturen. Und da mag es vielleicht 5 weibliche Redakteurinnen geben, aber es gibt eben einen männlichen Chefredakteur und dessen Geschmack entscheidet dann. Und der sagt dann halt, nee, also die Figur muss auf jeden Fall unter 50 sein.
Aber was ich spannend finde, ist es denn so, dass diese Initiative jetzt immer wieder auch laut ist und immer wieder sich auf das sozusagen da anklopft, weil, wie gesagt, da sind die Strukturen verkrustet, in den, gerade in den Öffentlich-Rechtlichen.
Ja.
Wobei nicht nur da, ich habe auch schon gehört, dass auch bei Privatsendern teilweise Ansagen kommen, wo man denkt, hallo, was ist denn hier jetzt los? Leben wir immer noch 1965 oder so vom Frauenbild her?
Genau, oder 95.
Ist jetzt ein bisschen böse von mir, aber 95 passt auch. Also wie kann man sich das vorstellen, dass hier immer wieder, dass diese Initiative immer wieder auch...
Ja, die Initiative
macht im hat, übertragen
genau, sie haben gestartet mit einer starken Kampagne und haben viele Schauspielerinnen sich ins Boot geholt. Mhm. Das kann man immer erweitern, da können immer mehr Schauspielerinnen auch immer welcome beteiligt sein und sozusagen Schallverstärkerinnen sein. Und dann haben wir, dann sind Gesine und die Silke einfach auch immer mehr politisch tätig. Also da gibt es sozusagen zwei Linien. Die eine Linie ist, es auch ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, auch den Zuschauerinnen klarzumachen, hey, wir wollen euch sehen. Nicht nur wir Schauspielerinnen wollen Rollen haben. Nein, es geht ja darum, dass wir gute Geschichten erzählen für die Frauen ab Mitte 40, Mitte, Ende 40. Darum geht es. Weil genau der Punkt, der, also es gibt einen blinden Fleck zwischen, weiß ich nicht, Anfang 50 bis Anfang 60. Da kommen Frauen immer weniger vor im Fernsehen. Und wenn sie dann wieder vorkommen, dann sind sie schon wieder eine fürsorgende Oma oder Partnerin oder sind jedenfalls damit beschäftigt, es anderen gut gehen zu lassen.
Sie kümmern sich um die Enkelkinder, um Blumen. Na, aber sie haben keinen Sex, keine Begierden. Das hatte mal die Wilde Burmeister ganz schön in so einem Aufsatz oder in einem Artikel geschrieben.
Ne? Und also genau da müssen wir ansetzen, denn meine Freundinnen, die in meinem Alter sind und alle nicht in meiner Branche, also keine Schauspielerin sind, die machen jetzt nochmal, die legen nochmal richtig los. Die Kinder sind aus dem Haus oder selbstständig, jetzt geht's nochmal los. Und jetzt kann man sich auch nochmal kreativ anders ausleben. Das machen viele Frauen zwischen 50 und 60. Das möchte ich dann auch im Fernsehen sehen.
Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, nee, also ich bin ja ganz bei dir und ich kann nur hoffen, dass ihr damit weiter dran bleibt und auch den Erfolg dann einfahrt, den ihr verdient habt. Du hast gesagt, dass du negative Erfahrungen eigentlich lieber vergisst, aber wie war und ist es, wenn du Enttäuschung erlebst, egal ob privat oder beruflich, wie verarbeitest du die? Bist du eine Frau, die es eher mit sich selbst ausmacht?
Ich verarbeite, also ich bin irgendwie, kann man das aussagen? Also ich glaube, ich bin ganz gut im Kontakt mit mir selber. Ich kann trauern. Also wenn was schief läuft oder es gibt einen Abschied oder jetzt das mit den Kindern, das steht jetzt vor der Tür. Die Kinder sind jetzt 20, sie werden jetzt aus dem Haus gehen. Ja, das ist furchtbar. Und ja, es ist toll.
Das Bittersüße des Lebens.
Das ist absolut so. Es ist bittersüß, das ist so ein guter Ausdruck. Und ich finde, das ist auch ein wichtiges Ding, zu sagen, ja, dann heule ich halt mal ein paar Tage oder bei jeder Gelegenheit ergreife ich die Gelegenheit und weine. Das ist doch auch wohltuend.
Ja, total.
Und ansonsten bin ich auch sehr schnell, ich bin ja einfach immer happy, wenn andere Menschen um mich herum sind. Deswegen bin ich auch richtig in diesem Beruf. Deswegen, ich erhole mich dann auch im Zusammensein mit den anderen. Auch mein Beruf kann eine Pause, eine Erholung sein von meinem eigenen Leben, weil ich dann mal für 2 Stunden was anderes verfolge mit anderen Leuten.
Aber du bist dann doch eher so jemand, der es dann auch gut mit sich selbst ausmachen kann. Es gibt ja auch Menschen, die rufen dann erstmal ihre 2 engsten Freunde an und heulen sich, das meine ich gar nicht böse, heulen sich bei denen aus, schütten ihr Herz aus.
Doch, das
mag. Machst du auch dann.
Ja, natürlich. Dafür haben wir ja Freundinnen. Ja. Auch etwas, was im Fernsehen oft nicht vorkommt. Freundinnen.
Stimmt, ja, absolut.
Die Frauen sind immer alleine. Stimmt so nicht. Also wir haben alle Freundinnen und ich würde nicht nur Freundinnen anrufen. Also zum Beispiel Gesine. Gesine ist jetzt keine Freundin von mir, aber sie ist eine Freundin. Wenn ich wirklich ein Problem habe oder wirklich beruflich etwas nicht weiß, würde ich sie anrufen.
Super.
Oder auch Silke. Das sind alles Frauen, mit denen ich mich verschwestert fühle, sage ich es mal so.
Wir hatten im Vorfeld gesprochen, dass es manchmal auch ein bisschen anstrengend sein kann, Freelancer zu sein. Frage an dich, wie wichtig ist dir Kontrolle im Leben? Nun ist es klar, es gibt nie die Kontrolle. Das Leben ist nicht kontrollierbar im klassischen Sinne. Man kann vielleicht ein paar Schrauben drehen, dass man das Gefühl hat, dass man es unter Kontrolle hat. Aber wie geht es dir als selbstständige Schauspielerin, die eben nicht einfach diese Sicherheit hat, das Gehalt ist jeden Monat da, mit dieser Unsicherheit umzugehen und dass du eben da keine Kontrolle drüber hast?
Also offensichtlich habe ich schon seit langer Zeit kein Problem damit und bin so risikofreudig immer gewesen, dass ich auf Festengagements immer verzichten wollte, weil ich lieber meine Freiheit habe, ist mir viel wichtiger. Das Risiko bin ich immer eingegangen, jetzt wo alles so teuer geworden ist, also meine Miete ist um 30% gestiegen, Lebenshaltungskosten sind um 30% gestiegen. Das geht ja jetzt nicht nur mir so, sondern vielen, vielen Leuten in der freien Szene. Also jetzt wird's schon manchmal haarig, aber auch da denke ich so, es wird weitergehen.
Ja,
wenn alle Stricke reißen, mache ich noch was anderes. Auch das. Also manchmal ist es ja nicht unbedingt ein Nachteil, in einer Kacksituation zu sein, sage ich mal. Dann musst du dir irgendwas überlegen und vielleicht kommst du auf etwas, was dir auch mal Spaß machen würde. Das wäre mein Plan B.
Finde ich super. Also dieses auch Gefühl, man bleibt dann ja auch jung und lebendig im Kopf, dass man sich traut, eben auch wieder mal ganz Neues zu wagen, weil ich finde, das ist das Schönste und der größte Booster für eine innere Jugend, dass man eben nicht so diese, weißt du, 40 Jahre in einem Unternehmen, damit will ich niemand ans Bein pinkeln, der 40 Jahre in einem Unternehmen ist, muss jeder selbst wissen, aber es hält ja auch jung, finde ich, dass man sich auch mal ein bisschen zwingen muss, oder? Und mal neue Dinge,
ja, ausprobieren. Ja, also ob es einen jung hält, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt schon viele Leute, die haben dann auch viele Sorgen. Aber ich persönlich bin halt so gestrickt, dass ich dieses, dass man mir dann auch dauernd sagt, in einem Festengagement oder wenn ich, weiß ich nicht, fest in einer Serie drin gewesen wäre, schon in den 90er Jahren, das wollte ich eben nicht. Ich wollte nicht so festgelegt sein. Jetzt habe ich auch immer, ich hatte immer seit damals schon das Gefühl, es wird immer weitergehen. Diesen Glauben habe ich bisher nicht verloren. Ich weiß, dass es immer irgendwie weitergeht. Also jetzt meine ich nur mal ganz blöd, nee, finanziell Jobs. Ja, ja. Ne? Und dann ist es auch so, zum Beispiel, ich hatte im letzten Jahr, war es mal ein bisschen mau mit den Jobs. Und in der Zeit war es aber so, dass meine Eltern wurden so zunehmend bedürftig. Ich musste einfach mehr bei denen sein. Bin die einzige Tochter. Na, war es doch super, dass ich die Zeit hatte. Also ich will mal sagen, solange ich meine Miete zahlen kann und wir das irgendwie hinkriegen, ist das also, wenn ich dann die freie Zeit genießen kann, die ich habe, oder muss man ehrlich sagen, ich mache ja auch immer noch so nebenbei vieles. Ich habe eine freie Theatergruppe, ich habe mit einem jungen Kollektiv im Frühjahr ein Stück mit auf die Bühne gestellt, Lachende Hyänen, da haben wir mit dem Verein zusammengearbeitet, wo ich Schirmfrau bin, Caro e.V., damit gehen wir jetzt auf Tour im Herbst.
Also
ich bin gewohnt, also als Selbstständige auch wirklich selbstständig mit anzuleiern. Mit meiner freien Theatergruppe werde ich auch hier in Hamburg arbeiten. Die heißt Sliders, die Gruppe. Und ich habe sie mit Nikola Duric und Katharina Belena. Und wir werden hier ein Projekt machen mit einer jugendlichen Gruppe zusammen. Romplay heißen die. Das sind so Sachen, die haben wir jetzt selber angeleiert. Das ist entstanden während Corona.
Guck mal, aber das meine ich, also natürlich hast du viele Reden, es ist doof, wenn man merkt, oh, es läuft nicht so und man hat existenzielle Sorgen, aber trotzdem finde ich das was Schönes, wenn so Kreativität freigesetzt wird. Natürlich, du bist immer kreativ, aber du, glaub, du weißt, was ich meine, dass eben einige, gerade wenn sie so eine ominöse Sicherheit spüren, dann wird man schneller bresig und schneller unbeweglicher.
Deswegen wünschen sich ja auch in den sogenannten konventionellen Berufen, wird also jetzt aus einer Not heraus, sind Quereinsteiger im Lehrberufen immer mehr welcome. Und das finde ich ganz gut so. Also vorausgesetzt, sie sind dann auch vernünftige Pädagogen, da müssen sie dann schon was drauf haben.
Das ist ein anderes Thema, genau.
Aber dass man einfach sagt, okay, vielleicht diese ganz kontinuierlichen Lebensläufe, wie man das eben noch vor 30 Jahren so gedacht hat, dass das so sein würde. Das kennen wir Schauspieler eben seit damals. Das gibt's so nicht. Es wird nie ganz kontinuierlich immer so entlang gehen. Gibt's kaum.
Aber jetzt ketzerisch gefragt, du sagst, du hast nie Lust darauf gehabt, dich festlegen zu lassen. Jetzt eine Rolle als Tatortkommissarin, das ist natürlich auch eine sichere Bank. Wobei auch da sicher nur in Anführungsstrichen ist. Niemand weiß, ob nicht dann doch irgendwann es heißt, so, jetzt hast du das 30 Jahre gemacht, jetzt wollen wir mal eine junge Kommissarin bei dem Tatort Bremen, wo auch immer. Aber ist das mal in dir so ein bisschen rumgegangen, dieser Gedanke, Mensch, das wäre ja eigentlich schon ganz schön gewesen, so diese sichere Bank zu haben, einmal im Jahr eine Rolle da, die gebongt ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte aber solche Sachen. Ich habe ja mitgemacht bei Kommissarin Heller.
Genau,
das hast du da war ich dann das Ehegespons von Hans-Jochen Wagner.
Fast 10 Jahre oder über 10 Jahre
ja,
sogar.
So ungefähr, ja. Also fast 10 Jahre, genau. Und immer mit Christiane Balthasar. Das war
also
toll.
Doch, ne? Dann hast du dann doch mal das gemacht.
Ja, aber das ist ja eben, was du gerade sagst. Also, dass man eben irgendetwas vielleicht schon kontinuierlich macht und da auch die Chance hat, was zu entwickeln, was man sonst nicht machen könnte, weil man nur 5 Tage oder 10 Tage dabei ist. Und mit Christiane Balthasar, die hatte halt Bock an der Figur, also die Figur auch gut zu entwickeln, weil sie immer wieder auftauchen würde. Sowas finde ich super. Ich finde halt Krimis nicht so spannend. Also diese Kommissaris reicht ja dann. Ich würde lieber gerne eine andere durchgehende Rolle spielen. Oder eine witzige sportliche Kommissarin. Ja. Eine, die überall auf der Welt sportliche Einsätze hat, so James Bond-mäßig.
Ja, cool.
Das wäre doch meine Idee.
Go for it, ja, Tobi, wenn ihr.
So, also ich finde, ja. Da in dem Format Krimi, das haben wir jetzt gehabt, lass es uns mal weiterentwickeln oder ja, andere Formate.
Einfach mal neugierig, kreativ und mal ein bisschen was wagen, liebe Intendantinnen und Intendanten. Es sind ja leider meistens nur Männer, aber ich sag's nur noch mal, es ist viel Arbeit für euch, auch für diese Initiative Let's Change the Picture, aber ihr seid auf dem richtigen Weg. Nina, du stehst derzeit in Hamburg auf der Bühne im Winter oder Vierhaus und zwar im Stück Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst, neben Heiko Senst. Und in dem Stück geht es um ein Ehepaar in der Krise. Es kriselt wegen eingefahrenen Beziehungsmodellen, dem Alltag, dem mangelnden Sex. Und es geht auch um den Seitensprung von Luise, die du spielst. Also es ist eine Ehe-Dramödie, würde ich mal sagen. Es ist, wobei es auch Comedy-Elemente
hat. Das ist ein gutes Wort dafür, Dramödie. Ist eine Dramödie. Es ist nicht als Komödie geschrieben von Nick Hornby, das muss man einfach sagen.
Es sind schon sehr viel Wortgefechte, es geht auch zur Sache. Ne?
Und ja, genau. Und das ist auch eben vielleicht gar nicht unbedingt als Komödie von ihm gedacht worden. Aber wir haben ja eine tolle Regisseurin, welche auch eine Freundin von mir ist, Amina Gussner. Ja. Und die hat mit uns die Witze rausgekitzelt und sie hat auch eine Menge Witze noch reingeschrieben. Also stand in irgendeiner Kritik, da gibt es eine hohe Gagdichte, aber das haben wir schon der Amina zu verdanken.
Die, also sie hat hat noch einen Magic Touch.
Die hat da immer noch einen draufgesetzt.
Sehr gut.
Und ja, also genau, da sind wir wieder bei den eingefahrenen Strukturen. Wenn also ein Ehepaar 20 Jahre verheiratet ist, dann kann das schon mal passieren, dass da ein paar Dinge sehr eingefahren sind. Und weil wir es ja vorhin auch hatten, mit Kontrolle. Also man kann ja gar nichts unter Kontrolle bekommen, aber ich denke immer wieder, vielleicht ich als Frau auch oder verantwortlich für Kinder, denke ich, ja, mit Kontrolle geht's schon. Also Frauen neigen dazu, also die haben viel Arbeit im Haushalt, Backlash gibt's immer wieder während Corona auch die Frauen wieder, die ganze Care-Arbeit übernehmen müssen und keiner es ihnen jemals richtig dankt. Aber weil sie das dauernd machen, wird es so ein Selbstläufer und dann wollen sie alles machen oder es kann auch sein, dass sie denken, ich muss das alles machen und
weil es eben kulturell über Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwie so eingetrichtert wurde, auch von den Müttern teilweise noch. Das ist ja so ein
Das hat meine
Set
Mutter
Switch,
mir sicher
ne?
nicht eingetrichtert.
Aber es gibt halt viele, bei dir, glaube ich, bin ich da 100% sicher, aber es gibt natürlich schon auch noch Familienmodelle, wo das immer noch so, vielleicht auch gar nicht offensiv, sondern eher so ein bisschen subtil. Ne? Also im Grunde, also wenn es dann drauf ankommt, dann bist du doch dann die gute Seele der Familie und wieso denn jetzt Elternzeit für Väter, ne? Also dass dann da die Mütter dann vielleicht die Älteren ein bisschen konservativer noch waren. Das verändert sich ja jetzt.
Ja, genau. Also Gott sei Dank wird das sozusagen immer normaler, dass eben, also das finde ich auch ein wichtiges Thema, gerade in meiner Branche. Die Branche muss auf jeden Fall familienfreundlicher werden. Und wir reden dann eben von Vätern und Müttern, die nicht nur sich um ihre Kinder kümmern wollen, vielleicht sogar auch gleichberechtigt, sondern auch um deren Väter und Mütter, die vielleicht auch gepflegt werden müssen. Und dann, wie kannst du das vereinbaren, wenn man in der Woche, 60 Drehstunden hat? Da muss ich noch was tun. Aber weil wir ja gerade über das Stück reden, ja, also das ist diese Ehe, da ist das jedenfalls so. Sie hat einfach sich so viele Aufgaben zugeschanzt und ist da, vielleicht denkt auch sie ist da unersättlich vielleicht auch, dass ja, da ist irgendwie kein Raum mehr für die Beziehung, habe ich das Gefühl. Also der Tom und die Louise haben sich keinen Raum mehr eingebaut, um ihre Beziehung noch irgendwie zu leben.
Lebendig zu halten. Aber ja. Da, Stichwort, was natürlich, ich weiß, das ist jetzt so eine Arsch-auf-Eimer-Frage, aber ich muss sie dir stellen, Stichwort Seitensprung. Bist du der Meinung, dass es schlau ist, den in einer Beziehung zu gestehen, wenn man das Gefühl hat, dass man das möchte? Oder ist das manchmal so, dass es eher Dinge kaputt macht? Es ist ja so ein schmaler Grat. Manchmal ist es super wichtig, darüber zu reden. Manchmal kann es aber auch schlafende Hunde wecken und dann noch viel mehr kaputt machen, als vielleicht eh schon kriselig war. Was sagst du dazu?
Ich würde sagen, da gibt es ja einen ganz eindeutigen Unterschied. Ein Seitensprung kann sein, dass einem das einfach passiert, weil man halt ein bisschen viel getrunken hat. Dann sollte man das auf keinen Fall erzählen, wenn es keine Bedeutung hat. Wenn es ein Anzeichen ist dafür, dass man sich anfängt, woanders etwas zu suchen, was man in der Beziehung nicht mehr bekommt, dann sollte das auf jeden Fall Thema sein, weil dann hat das ja eine ganz andere Bedeutung. Aber generell glaube ich, man sollte eigentlich so wenig wie möglich erzählen, denn alles, was in die Beziehung getragen wird, muss dann auch dort von dem anderen, von dem Partner, der Partnerin mitgetragen werden. Und das kann ja auch traumatisch sein.
Total.
So ein Vertrauensverlust in einer Beziehung. Also da würde ich jetzt sagen, dann ist das, ja richtig. Also es kommt ganz drauf an, es finde ich ganz klug, das vielleicht vorab zu klären.
Nun ist es so, im Bezug aufs Stück zu nehmen, keiner hat gesagt, dass du ausziehen musst, da ist
auch immer korrigiert, komisch, ne? Wenn ich das bei den Proben falsch
aber
gesagt habe.
Aber interessant, dann ist es teilweise, muss ich auch sagen, bei einigen Online-Quellen falsch, das muss man sofort mal monieren, da steht nämlich häufiger musst.
Ach, ja. Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst.
Ich rede jetzt Bullshit, kann natürlich auch sein, dass ich das einfach falsch gelesen habe.
Das ist ein Zitat von dir.
Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Da ist der Grund für den Seitensprung ja eine Sexflaute und natürlich ein spannendes Thema. Was würdest du denn sagen? Es ist in meinen Augen Fakt, ich spreche aus eigener Erfahrung, das habe ich auch schon mal in dem Podcast gesagt, mit einer gewissen Zeit, nicht nur erst nach 10 Jahren, nutzt sich einfach die Sexualität ab. Das heißt nicht, dass nicht eine Beziehung noch kostbar, toll und innig und zärtlich sein kann, aber Sex wird eine unwichtigere Säule in so einer Beziehung. Findest du, dass dann Paare aktiv daran arbeiten sollten, dass es im Bett auch wieder ein bisschen wumst? Oder ist das eigentlich vergebene Liebesmühe? Weil ich finde, man kennt den Partner ja oder die Partnerin irgendwann in- und auswendig. Und dieses geile, heiße, neue, das ist ja irgendwann nicht mehr da. Das ist dann ja Sexarbeit. Was sind da in deinem Kopf für Gedanken über den Thema?
Ist interessant, dass du das so siehst. Also ich sehe das ganz anders. Ich würde als erstes mal das Wort Sex ersetzen durch Sehnsucht, sagen wir mal. Also Sehnsucht, einem anderen Menschen nahe zu sein. Und da geht es gar nicht so sehr um den Sex an sich, sondern es geht auch um dieses gemeinsam etwas erleben, was eine gewisse Form von Nähe und Wahnsinn sein kann. Sagen wir es mal so. Ja, es ist auch ein Abenteuer. Und ich gehe gar nicht davon aus, dass das unbedingt weggehen muss aus einer Beziehung. Ich glaube ja eher, dass es so ist, es gibt so Paare, die funktionieren einfach im Alltag irre gut, weil die so gerne zusammen einkaufen und kochen und darüber reden, was man im Garten und dies und das. Und es gibt so Paare, die haben eigentlich eher nur einfach eine gute Chemie und alles andere ist eher schwierig.
Damit meinst du jetzt Chemie generell, dass sie gut miteinander
fühlen,
connecten,
voneinander angezogen,
aber eben auch gegenseitig geil finden, dass eben diese sexuelle Energie ist.
Also
ne?
Das ist es. Also das glaube ich. Ich glaube das einfach so, dass es gibt so verschiedene Formen und diese Anziehung, die kannst du durch nichts ersetzen. Also diese Anziehung, die findet dann nur mit dieser Person statt. So einfach ist das. Das geht nicht flöten. Also da glaube ich fest dran. Das
interessant.
Geht nicht
ja,
flöten.
Also du meinst, ich glaube schon, dass das weniger wird, aber nicht deswegen die Beziehung ja zu Ende sein muss, sondern dass es eben dann sich andere Kanäle sucht, um die Nähe zu bekommen, dass man anders, dass man einfach zärtlich miteinander ist, dass man, aber dass eben so dieses wilde, geile, jetzt nochmal, das ist vielleicht ein bisschen platt, aber das wird in meinen Augen weniger. Also du bist schon auch der Meinung, dass nach 20 Jahren immer noch da ordentlich Luzi im Bett ist oder Bett sein kann, ja?
Ja, natürlich, ja, wenn die Anziehung eben da ist, wenn die Chemie eben stimmt, ja. Also ich gehe mal davon aus, ich gehe jetzt die ganze Zeit eben davon aus, dass das bei Luise und Tom so ist, ja. Also dass die im Alltag ja offensichtlich nicht so gut funktionieren, aber wenigstens das hat so hat bei denen eine gute Basis geschaffen und jetzt hat er sich abgewendet, weil es so viel Probleme gab oder weil es so viel Missverständnisse gab. Und dieses Abwenden, das löst bei ihr aus, bin ich nicht mehr sexy, bin ich zu kontrollierend, und bei ihm ist es vielleicht eine Form von, weiß ich nicht, vielleicht will er mir zeigen, so, hallo, guck doch mal hin, übrigens, ja. Also ich würde sagen, bei denen ist das nur wie so ein Statthalter.
Okay.
Und nicht, dass die sich irgendwo anders da austoben will, nein, so habe ich das gar nicht gesehen, die hat sich einfach woanders ein bisschen Bestätigung geholt. Hey, ich bin als Frau, also ich bin noch als Frau vorhanden und nicht nur die Geldverdienerin, die Mutti, die einkauft, die kocht und die dies und das und jenes. Bin auch noch was anderes.
Bist du der Meinung, dass der Mensch grundsätzlich für die Monogamie gemacht ist, oder ist das ein Konstrukt der Kirche und eigentlich sollte es auch möglich sein, in einer festen Beziehung sich auch mal das zuzugestehen? Mal
unbedingt. Ich glaube nicht, dass wir monogam veranlagt sind. Glaube ich ganz ehrlich nicht.
Nee, also
müssen wir gar nicht vertiefen, aber ich denke einfach, das hat auch was mit verschiedenen Lebensaltern zu tun. Ich würde ganz ehrlich sagen.
Nein, ich finde das super.
In gewissen Alter also ist man einfach noch mehr sex-driven und dann irgendwann ist man das gar nicht mehr so. Also ich, aber also es gibt einfach, das meine ich wirklich, da rede ich jetzt einfach von mir. Ich finde, Sex ist für mich nie abzuspalten von einer Person. Es gibt tatsächlich Freundinnen von mir, die sagen, ja, ich kann total tollen Sex haben mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Und das war mir nie, also das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Muss schon jemand kennen. Sonst kann ich mich nicht öffnen, bin ich einfach, glaube ich, zu schüchtern oder...
Dass man einfach irgendwie über eine App sich nur zum Sex verabredet, das kommt für dich nicht in Frage. Ne? Dass man einfach, da musst du vorher schon den Menschen ein bisschen kennengelernt haben. Ne?
Ja, genau. Ich finde ja auch sexy, also das jetzt erweitern mal den Begriff, wir gehen mal weg nur von diesem Akt. Der Begriff, also Sex, das ist ja also so eine Form von in mit jemand in eine bestimmte Schwingung zu kommen. Das ist, wenn du geile Dreharbeiten hast, entsteht der gleiche Genuss. Das ist wie Sex. Weil alles flutscht. Weil du mit den Leuten am Set gut im Austausch bist, weil die Kamera und alles sich so ineinander greift und dann hat das was unglaublich Befreiendes. Weil dann wieder sind alle frei von dem, wir wissen dann manchmal gar nicht mehr, ach so, war ja eine geschriebene Zeile, ah ja. Also so. Deswegen glaube ich, dass man kann es nicht so reduzieren, immer nur auf diesen Akt, ne?
Ja, das wird ja immer gerne gemacht und, aber das ist ja auch das Schöne, dass die Menschen unterschiedlich sind, dass jeder das anders empfindet und wie du schon sagst, einige deiner Freundinnen können auch anonym Sex genießen, einfach mit Leuten, die sie gar nicht kennen und jedes Tierchen, ne? Sein Pläsierchen, wie meine Omi schon gesagt hat.
Hat meine Oma auch immer gesagt.
Du hast es ja geschafft, nach 9 Jahren Beziehung mit Thomas Heinze die Liebe in eine Freundschaft rüber zu retten. Wie habt ihr das gemacht? Weil das ist ja leider auch nicht selbstverständlich. Es gibt genug Paare, die eine tolle Zeit hatten und dann nachdem sie sich getrennt haben, nun hast du auch Zwillinge mit ihm, das verbindet ja auch. Aber da ist dann einfach Hauen und Stechen und man will sich eigentlich gar nichts mehr sagen und schafft das nicht. Wie habt ihr das geschafft? Weil das ist ja was ganz Tolles und was Wunderbares. Ne?
Ich denke, das haben wir geschafft, weil wir die Kinder zusammen haben und weil wir die Kinder toll finden. Und wir wollten Zeit mit denen gemeinsam verbringen. Also wir haben das nicht von Anfang an geschafft, den riesen Patchwork. Da waren Jackie und ich noch ein bisschen zu befangen, weil das
also
Ganze,
Jackie ist
die Mutter von Sam, der im gleichen Jahr zur Welt gekommen ist. Also das ist eben, Thomas ist in einem Jahr Vater von 3 Kindern geworden. Ja. Aber wir haben es dann später geschafft und wir hatten dann alle sehr viel davon. Ich bin mit Jackies Stiefvater gewesen und den Kindern und Thomas war überhaupt nicht dabei. Oder wir waren mit den Kindern eben unterwegs.
Ja.
Wir Erwachsene. Und er und ich, wir haben das, als die kleiner waren, fanden wir das halt super. Oder die Kinder fanden es ja auch super, Papa und Mama dann zusammen zu haben.
Aber war das so, dass einer von euch beiden mehr über den Schatten springen musste? Oder war das schon so eine Art Tanz, dass das von beiden gleiche Impulse kam? Wir haben jetzt die Kids zusammen und jetzt raufen wir uns zusammen. Oder war das schon so, dass einer mehr...
Das war von Anfang an klar.
War klar, ne? Ja gut, das ist ja leider nicht immer klar, wie viele Paare sind trotzdem. Ne? Du darfst die Kinder mal irgendwie alle 2 Wochen sehen oder nur dann. Ne?
Nee, wir sind ja nicht im Streit auseinandergegangen. Okay. Wir sind sozusagen im Guten auseinandergegangen und dann haben wir in dieser Trennungsphase noch die Kinder gemacht, was ja passiert. Und dann war aber sofort klar, weil ich hatte mir wirklich auch Kinder gewünscht. Das ist, muss man ihm auch anrechnen. Der wusste sicher nicht, was auf ihn zukommt. Aber der hat das irgendwie immer versucht, allen gerecht zu werden. Und das war eben ein großes Anliegen. Und das hat er auch geschafft. Also deswegen... war das nie eine Frage. Also deswegen finde ich, ob wir nun jetzt Freunde sind, wir sind einfach
ihr kommt gut
gerne hin. Eltern.
Ihr habt ja auch gedreht zusammen auch nach der Trennung mehrfach, ne? Das
genau.
läuft ja auch.
Ja.
Ihr seid ja auch professionell.
Ich schätze ihn auch
zusammen.
Als Kollegen sehr. Ich finde ihn einen tollen Kollegen.
Nochmal Stichwort Frauenpower, weil wir haben schon über Let's Change the Picture und Netzwerke und was Frauen zusammen auf die Beine stellen können gesprochen. Findest du, dass Frauen das noch viel besser lernen müssen, sich gegenseitig zu networken, so wie das die Kerls seit Jahrhunderten ja eigentlich schon machen? Es gibt diese Männernetzwerke, die arbeiten eng zusammen, die schaffen sich ihre Refugien, die spielen sich Jobs zu. Ich habe das Gefühl, das fängt bei Frauen immer mehr an. Das ist auch nicht neu, dass es der Fall ist, aber es ist noch ein bisschen Arbeit da, glaube ich, weil manchmal auch vielleicht Frauen sich gegenseitig vielleicht dann auch was nicht gönnen, gibt's bei Männern auch, keine Frage, verstehe mich da nicht falsch, aber dass das vielleicht eine andere Energie manchmal ist. Oder sagst du, nee, Alex, Bullshit, wir vernetzen uns jetzt schon mega und alles klappt.
Ich denke, wir sind schon seit Jahrtausenden gut vernetzt. Dann haben die Männer sich eingemischt und haben Frauen, die zu gefährlich wurden und die zu speziell waren, die haben sie verbrannt als Hexen. Und damit wurden dann Frauen,
richtig,
die...
Richtig, guter Punkt.
Ja, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also das war ja alles Projektion. Und die Frauen, die sind schon automatisch gut vernetzt. Wir sind auch immer, also muss man einfach sagen, Hexenverbrennung hat angefangen, als Kapitalismus anfing. Als Frauen gesagt haben, nein, 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 Moment mal, das hier ist Gemeinschaftsland, das bewirtschaften wir hier gemeinsam. Und Typen gesagt haben, nee, das gehört jetzt mir. Und du gehst mal ganz schnell weg davon. Und wenn du protestierst, dann kriegst du aber richtig Ärger. Und so ist es gelaufen.
Also das Patriarchat hat über Jahrhunderte da immer
hat einfach sich jetzt eingemischt und hat das zerstört und hat die Frauen unterdrückt und sie zu reinen Reproduktionsmaschinen gemacht. Also hier heiraten und Kinder bekommen, monogame Beziehung. Und das ist alles stinkfad und langweilig. Wir haben früher als Rudel zusammengelebt und das könnten wir ja eigentlich wieder mehr zulassen. Ich finde das in all diesen Organisationen, in denen ich arbeite, ist das eigentlich immer der Fall. Wir sind immer eine Bande, wir sind ein Rudel, wir sind Schwestern und ja, wir haben es auch nicht leicht, wir müssen uns auch kloppen, aber wir halten zusammen. Hier also, sitzen noch viele andere Frauen neben mir, so empfinde ich das.
Also hast du es in deiner Karriere nicht erlebt, dass es auch mal tatsächlich so eine Art Battle gab, dass Missgunst da ist? Nochmal, das hat ja nichts nur mit Frauen zu tun, das ist unter Männern genauso, was da für Hahnenkämpfe teilweise stattfinden. Aber so dieses, dass man der Kollegin dann die Rolle nicht gönnt oder also das kann ja auch passieren. Das
ja,
sind
logisch,
ja auch Erfahrungen.
Logisch, aber also ich finde das uninteressant. Das ist wieder eins dieser Dinge, damit halte ich mich nicht gerne auf. Ich weiß ganz genau, das ist auch so ein Klischee, was Männer gerne zitieren. Ja, die Frauen, die sind stutenbissig.
Genau.
Die gönnen sich das nicht. Ja, klar. Du, wenn es irgendwie 10 Männerrollen gibt, was ja schon im Theater schon seit hunderten Jahren auch der Fall ist. Bei den Griechen war es ja tatsächlich auch noch anders. Da gab es ja auch einige Frauenrollen. Also wenn es dann nur, also 10 Männerrollen und eine Frauenrolle, ja klar ist man dann auch traurig und manchmal etwas neidisch, weil man denkt, ich hätte das auch gerne gespielt. Aber
wo sich der Kreis
auch
wieder, wo sich der Kreis schließt. Ich sage nur, wir brauchen viel mehr Drehbücher eben für, auch für Frauen, für starke Frauen.
Ja, oder wir brauchen mehr Geld für Frauen. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen die Quote.
Ist so.
Also wir,
da gibt's ja auch immer
die Frauenfilme, die gemacht werden, haben übrigens einen viel größeren Erfolgsfaktor. Die kriegen immer viel mehr Preise auf Filmen. Sie sind experimenteller. Kann ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Frauen sind wirklich experimenteller eingestellt. Und trotzdem, ja, Also wenn Frauen an diesem Machtdings teilhaben, gibt's ganz fiese Frauen, ganz klar. Wenn sie eben genau diesen blöden Machtdings mitmachen und nicht solidarisch und nicht feministisch sind.
Klare Ansage. Also dann werden sie von der bösen Seite der Macht verführt.
Das brauchen wir nicht. Das ist auch nicht unsere Zukunft. Unsere Zukunft ist, dass wir schwesterlich arbeiten mit Männern. Also,
ja, das ist ja auch wichtig. Also nicht, dass man jetzt, dass nur Frauen gegen Männer,
nein,
sondern es soll ein Miteinander,
also,
eine.
Dieses, ne, eine Set, das, ich erzähle das immer wieder gerne. Ich habe mit Merve Aksoy, ich weiß nicht, ob wir über die auch noch kurz sprechen wollen, aber Merve Aksoy, die ja einen Regisseur verklagt hat auf Schmerzensgeld, die Gewalt am Set erlebt hat. Also die und ich haben uns kennengelernt bei einem Dreh, das Weiße Schweigen mit Julia Jentsch und Kostja Ullmann. Da waren wir halt kleine Rollen und wir hatten eine super Zeit am Set und das war so das diverseste Set, was ich jemals erlebt habe und das paritätischste. Also paritätisch, weil da Frauen und Männer ziemlich gleich vorkamen.
Ja, ist doch
toll. Und divers war es auch noch. Also auch queer und alles. Und es war ein super lustiger Dreh. Deswegen, weil sich auch nichts ausgeschlossen hat, ne? Diversität wird jetzt gerne von verschiedenen Firmen auch ausgespielt gegen Frauenrechte. Also nach dem Motto, ja, wir haben es ja divers besetzt, aber da sind immer noch viel zu wenig Frauen. Ja, das nützt jetzt auch nichts. Also Diversität ist nicht Frauenrechte. Und Frauenrechte heißt einfach, die Frauen werden genauso wie die Männer gefördert. 50-50.
Gut, klare Ansage. Ist aber auch, das ist ein Thema, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, weil es so spannend und so komplex ist, da kann man richtig tief eintauchen.
Ja, genau, aber also man kann es gar nicht oft genug betonen. Es muss einfach, das Geld muss neu verteilt werden.
Ja. Ein harter Cut. Wofür bist du deinen Eltern, die du ja schon erwähnt hast, wo du jetzt das Glück hattest, weil es nicht so flutschte in Sachen Aufträge, dass du dich kümmern konntest, wofür bist du denen besonders dankbar?
Meine Eltern haben, als ich jung war, einen Kinderladen gegründet.
War ich auch drin, Kinderladen in Hamburg.
Geil.
Ja. Kinderladen war genau dieses, ne, von wegen anti-autoritärer Erziehung, das Wort Kinderladen.
Ja.
Ja. Wir sind ja ungefähr ein Jahrgang.
Ich bin 67.
Ich bin 68er, insofern.
Ja,
passt das
siehst
ja perfekt,
du.
Ne?
Ja, klar, ja. Genau. Also, Kinderladen, das ist praktisch die zweite Generation, hat nichts mit Kommune zu tun.
Nein,
so. Unsere Eltern waren sozusagen recht bürgerlich, aber sie hatten Lust, diesen wirklich schrecklichen katholischen Kindergarten.
Diesen ganzen Mief, ne, sehr alt,
das
der 50er und die Ex-Nazi-Zeit, dieses Ganze, wie man Kinder angeblich zu erziehen hat, ne? Das sollte alles komplett auf den Kopf
gestellt. Ja, das wurde auf den Kopf gestellt. Und ja, wir haben auch experimentiert. Also ich weiß noch, dass wir in Marburg in einer bestimmten Gasse hatten wir ein Häuschen und dann haben sie uns eben nicht gesagt, ihr müsst heute Abend aufräumen. Dann haben wir halt nicht aufgeräumt. Ach so, ja gut, ja, jetzt ist es nicht aufgeräumt. Dann gehen wir in den Garten. Als es im Garten auch nicht mehr aufgeräumt war, na gut, dann räumen wir jetzt auf. Aber wir sind selber auf die Idee gekommen. Und wir fanden auch immer toll, dass unsere Eltern ja gar nicht gesagt haben, anti-autoritär im Sinne von, ich habe keine Autorität, sondern bei uns war schon, die Eltern sind eine Autorität im Sinne von, wenn ganz zum Schluss gesagt wird, du sollst was essen, weil es dir gut tut, dann akzeptiere ich das. Ich diskutiere nicht alles in Grund und Boden, aber ich werde erstmal grundsätzlich ernst genommen in dem, was ich überhaupt äußere, an Bedürfnissen. Und wenn ich eben um 12.30 Uhr Mittag keine Lust habe, mich hinzulegen, dann mache ich es eben nicht. Tja, ist gut, Nina, dann machst du das nicht. Also dafür bin ich denen dankbar, weil da wurde eine Freundschaft gelegt mit all diesen Kindern, mit denen ich im Kindergarten war, bin ich heute noch befreundet.
Toll.
Das sind Geschwisterersätze. Du hast da immer noch keine Geschwister.
Das ist ja Wahnsinn, wenn man über Jahrzehnte so das schafft, da auch die Bande so aufrechtzuerhalten, weil manchmal bedauere ich das. Ich hatte jetzt mal ein Klassentreffen von der Grundschule und da waren auch 3 Kids aus dieser Kinderladenzeit und da war auch gleich wieder so eine Verbindung. Das Problem ist, der eine ist in München, die nächste ist in Stuttgart, das ist halt so weit und ach, das ist der Alltag und man schafft es eben dann auch nicht so leicht, den Kontakt aufrechtzuerhalten.
Ja, das ist bei uns ähnlich. Also jetzt ist es in den Händen von uns Kindern, die Treffen zu organisieren und wir schaffen das schon, aber jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder eine Pause von 5 Jahren. Aber wir werden es wieder schaffen. Okay. Und wir haben aber immer wieder Treffen. Und jetzt irgendwann vor 10 Jahren haben die Erwachsenen gesagt, Leute, jetzt kümmert ihr euch mal. Ne? Genau, so da bin ich denen sehr dankbar für, weil die mir auch dieses Gruppengefühl und diese Sehnsucht, die ich immer habe nach Gruppen, das haben die mir da so mitgegeben. Und dass ich auch festgestellt habe, in der Gruppe geht's mir besser als alleine. Ich kann nicht alleine sein.
Herdentier. Es gibt natürlich auch Menschen, die Eremiten politisch veranlagt sind, die das auch feiern, die gerne für sich sind. Mhm. Aber die Mehrheit, glaube ich, mag das gern, in einer Gemeinschaft zu sein.
Ja, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass ich alleine wandern gehe, dass ich eine Woche alleine in den Bergen rumlaufe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dass ich, wenn ich was unternehme, eben in meinem Beruf oder weiß ich nicht, ich habe noch Lust, eine Firma zu gründen, da würde ich das nicht alleine machen. Würde ich mir immer jemand suchen. Und das Zweite ist, da könnte ich meinen Eltern jetzt sagen, okay, ihr habt es ein bisschen übertrieben. So ein politisches Bewusstsein und mich erzogen oder mir klargemacht, du hast eine Selbstwirksamkeit und du bist politisch wertvoll. Alles, was du denkst, das ist auch politisch. Weil wir sind auch als Privatmenschen politisch.
Natürlich,
das war auch
ständig politisch.
Sowieso das Credo in der Zeit. Ja, alles, wie man lebt, das ist ja auch politisch. Ob man bürgerlich lebt oder in einer Kommune, das ist alles eine Entscheidung, auch eine politische Entscheidung. Also das finde ich irgendwie gut, dass ich mit einem Geist, in einem Geist großgezogen wurde, Sachen in Frage zu stellen.
Also wenn, Freigeist, kämpferisch, du bist eine kämpferische Frau, das hast du auch deinen Eltern schon zu verdanken. Ne?
Ja, sagen wir es mal so. Kämpferisch klingt so per se kämpferisch. Es ist eher so, dass wenn mich was interessiert, dann möchte ich auch gerne was dafür tun.
Engagiert, leidenschaftlich, sowas.
Das umzusetzen. Und das, da muss man manchmal Schwierigkeiten überwinden. Also insofern, ja, kämpferisch. Aber ja, dafür bin ich meinen Eltern dankbar. Und ab und zu hätten sie aber vielleicht auch mal weniger politisch sein können. Bei uns war dann auch alles so ein bisschen beschränkt auf das Politische. Also ja, wir haben jeden Abend über Politik geredet.
Das kann manchmal auch nervig sein, aber du hast ja erzählt, oder wir wissen, du hast Zwillinge, die sind 20, sind kurz davor, die Mama zu verlassen. Was war dir denn bei deinen Zwillingen wichtig, denen mit auf den Weg zu gehen? Hast du das ähnlich gehandhabt oder hast du da noch was nachjustiert? Was war dir eine Herzensangelegenheit, deinen Kindern tatsächlich mit fürs Leben mitzugeben? An Einstellungen, an Werten, an was auch immer.
Ich wollte meinen Kindern mitgeben.
Ja, tust es immer noch.
Ja, genau, und gebe ihnen das immer noch mit. Du, was du fühlst, das ist wert. Du bist wert. Du bist wert, gut zu essen.
Du bist gut genug.
Du wirst geliebt. Ich liebe es, dich zu befürsorgen. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne so eine fürsorgliche Mama gewesen. Das war meine Mutter eher nicht.
Zu politisch dafür. Nein, ja. Das ist jetzt hier mit Ohren hier.
Ja, also die hatte da nicht so einen Draht.
Ja.
Und ich fand das irgendwie toll. Ich war ja schon Fan von Kindern, bevor ich welche hatte. Ja, ich war schon als 14-Jährige Fan von Kindern. Ich habe auch, der einzige Job, den ich wirklich immer durchgezogen habe, war Babysitten. Ich mache das immer noch gerne. Also ich würde das, wenn jetzt die Kinder weg sind, dann werde ich mich wieder drum kloppen, irgendwelche Kinder zu hüten, weil ich Kinder so lustig finde und die sind so kreativ. Und also auch das, also dass alle Kreativität in den Kindern, alles, was die an verrückten Sachen äußern, ich habe immer sehr viel mitgeschrieben und liebe das, was die von sich gegeben habe im Laufe der Jahre, dass sie sich das erhalten, dieses nicht von außen gelenkt zu denken,
Freigeist.
Sondern immer mal gerne Zweifel an äußern, skeptisch sein, eine Frage stellen. Mutig sein. Mhm.
Nun sieht man, wenn man selbst Mama oder Vater ist, Mutter oder Vater, Dinge vielleicht ein bisschen von der Perspektive, ich möchte, dass es meinem Kind auch noch in vielen Jahrzehnten gut geht. Dann haben wir gerade sehr herausfordernde Zeiten. Wir hatten immer schon herausfordernde Zeiten auf der Welt, muss man, finde ich, auch einordnen. Aber momentan kommt uns das ja so vor, dass sehr, sehr viele Sachen immer mehr aus dem Lot geraten. Hast du als Zweifachmama da manchmal auch die Sorge, oh Mensch, was ist eigentlich in 30, 40 Jahren? Haben meine Kinder dann immer noch eine lebenswerte Welt vor sich? Was für Gedanken hast du da bei der Frage?
Ja, die Gedanken habe ich auf jeden Fall. Die Gedanken habe ich auf jeden Fall, dass ich manchmal denke, nicht einfach. Weil die ganze gesamte Berichterstattung konzentriert sich ja auch auf das, konzentriert sich auf den Alarm, konzentriert sich auf das, was nicht gut läuft. Und deswegen fange ich auch an, immer mehr mir das rauszusuchen, was gut läuft. Also zum Beispiel die zu heißen Sommer, die wir ein paar Jahre hatten. Dieser Sommer ist ja anders, aber die Sommer davor. Ich habe dann angefangen, mir im Park einen Baum rausgesucht, den ich sozusagen pflege. Da habe ich einen Wassersack gekauft, so einen Gießsack. Und da habe ich meine Kinder dazu gebracht, mir zu helfen, den auch immer mit Wasser zu bestücken.
Ja,
so. Gießkannen
Teamwork,
mit Gießkannen über den über die Straße gerannt. Aber ich wollte auch damit eigentlich gleich zeigen, Wir können das große Ganze ja im Moment gerade, kann ich das nicht ändern. Ich kann ja sagen, bitte Regen jetzt, bitte Regen. Aber ich kann mich um diesen Baum kümmern. Und so gibt es immer etwas, was ich machen kann. Ich kann immer irgendetwas machen. Ich bin nicht ausgeliefert.
Ja, und das ist auch schon toll, wenn wir, jeder, die einzelne von uns, was Kleines macht. Das wird aber zu was Großem, wenn es Millionen machen. Das muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Weil wir immer denken, ach, und gut, natürlich sind wir teilweise auch ausgeliefert. Also wir können nicht jetzt aktiv eingreifen, dass jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten nicht Donald Trump wird. Also natürlich würden das sich viele wünschen, wobei auch andere sagen, lass ihn doch machen, war ja schon mal, was soll da Schlimmes passieren. Aber das sind ja Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Da muss man sich dann auch irgendwie mit abfinden, finde ich. Weil man wird ja wahnsinnig, wenn man sich da so reinsteigert in solche Sachen.
Genau, deswegen habe ich auch als Kind eigentlich keine Lust mehr gehabt, mit meinen Eltern überhaupt die Nachrichten zu gucken, weil man immer vollgeschwemmt wird mit den Katastrophenmeldungen. Was bin ich als Kind immer, dieser Libanon-Krieg, der Libanon-Krieg, Beirut und so weiter. Ja.
Gab es früher auch schon, muss man sagen.
Natürlich.
Es war natürlich nicht so unmittelbar wie heute, wo wir durch die Smartphones...
Aber ständig, ne, durch das Fernsehen, und ich glaube schon, dass Kinder das sehr beeinflusst. Also deswegen ist es wichtig, für die Kinder festzuhalten, also weil ich finde, eine andere Gefahr für Kinder ist ganz, ganz, ganz groß, ist diese wahnsinnige Handysucht. Also ich sag den Kindern immer, weißt du, tu dir selber den Gefallen, tu das Ding weg, mach irgendwas, dir geht's viel besser. Und genauso ist es auch. Also je mehr sie die Erfahrung machen, ich tu das Handy weg und geh dafür spazieren oder spiele Tischtennis oder irgendwas, dann geht's ihnen besser. Ich meine, ich muss als Mutter da ansetzen manchmal. Ja. Ne?
Aber das finde ich ein gutes Stichwort. Also positive Impulse, positive Energien gezielt auch suchen, weil das ist ein gutes Beispiel mit dieser Handysucht, dass man ja auch versinkt teilweise in dieser Spirale aus Negativität. Gut, dann kommst darauf an, was du gerade bei dir so TikTok und Instagram dir anschaust, weil dadurch wird ja der Algorithmus auch geprägt. Und wenn du dir nur so schöne Sachen anschaust, kommen ja auch nur schöne Sachen, dann finde ich es nicht so schlimm. Aber wenn du versinkst in Negativität, ist es ja ein Horror. Was machst du denn gezielt, um in dein Leben positive Impulse zu lassen, positive Energien, die wir heute dringender brauchen denn je, ne, bei dem ganzen Müll, der immer auf uns einprasselt?
Naja, zum Beispiel eben, wenn ich Instagram mache, dann gucke ich mir gezielt bestimmte Leute an, denen ich folge sehe das als wie eine weitere Nachrichtenquelle, weil ich nur zwei spezielle Zeitungen lese, inzwischen auch nur digital. Und ansonsten folge ich eben bestimmten Leuten, die bestimmte Agenten haben, oder ich bin in Berlin in einer Baumgruppe. Das ist eine Gruppe, die hat sich gefunden, weil wir gemeinsam protestiert haben gegen das Abfällen von 26 gesunden Bäumen. Leider wurden sie gefällt, weil immer noch die Verkehrsleitung da mehr zu sagen hat. Aber ich hoffe, dass sowas, toi toi toi, in 2 Jahren schon nicht mehr der Fall wäre. Dass einfach gesunde Bäume nicht mehr in einer Stadt gefällt werden.
Ja, was sieht so eine Idiotie ist, ne? Wir wissen ja, CO2, wie war das? Die Bäume sorgen dafür, dass die Luft sich reinigt, dass die Luft besser wird, gerade in einer Großstadt wie Berlin. Es ist ja wichtiger denn je.
Ja, dabei genau. So es ist eine
Sommer,
natürliche Klimaanlage.
Natürliche
Klimaanlage. Ganz genau. Also das finde ich, oder Bäume sind ja auch, da leben ja Feen und Geister drin. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Und also es
du, und
ist
sind
sehr,
auch
sehr gut,
wichtig, auch für, ich meine, ohne Bäume keine Vögel, ne? Das ist ja auch schön, wenn die in der Stadt sind. Also
absolut, es ist
toll.
Sehr, sehr gesund, sich unter einen Baum zu legen. Und
aber das erfüllt, das macht einen auch glücklich, glaube ich, wenn man sowas, ne, wenn du sagst, du engagierst dich da und machst was Konstruktives.
Oder zumindest es ist eine riesen WhatsApp-Gruppe und sie stellen unglaublich viele Infos rein und das ist ganz toll. Und wenn es eben ab und zu eine Veranstaltung gibt, weiß ich nicht, eine Kommunalsitzung von der Bezirksverordnetenversammlung, das ist ja sozusagen die kleinste parlamentarische Einheit von Pankow, und dann wird über irgendwas verhandelt, dann wackeln wir dahin.
Sehr
wenn
gut.
Ich eben in Berlin bin, dann mache ich da auch mit. Also wir machen politisch was, aber wir machen auch Praktisches und wir tauschen Wissen aus. Ich zum Beispiel, es gibt ja jetzt sehr viele Leute, die husten gerade in Hamburg wegen den vielen Pollen. Ja, ich
das
kann
geht
euch
teilweise
sagen,
schon im März los, je nachdem, wo.
Ja, wir haben in der Stadt zu viele männliche Bäume.
Ach, guck mal, die Männer wieder.
Ja, und zwar deswegen, weil die weiblichen Bäume tragen Früchte. Die könnten
mal,
ja stören.
Gelernt.
Die Früchte könnten ja stören.
Stimmt, deswegen müssen die besonders viel abgeholzt werden.
Deswegen haben wir
werden,
ganz viele Bäume, die eben zu viele Pollen von
du,
sich geben.
Aber das ist eine spannende, habe ich noch nie gehört, die Information. Also was man alles lernt in Gesprächen. Puh. Nina, denkst du mit dem eigenen Älterwerden hin und wieder auch mehr an die eigene Endlichkeit, oder ist das so ein Thema, was du nicht so an dich ranlassen willst? Weil klar, wenn man 20, 30 ist, ist man unsterblich. Ich bin
absolut
doch immer hier. Aber irgendwann klickert's ja in einem und irgendwann denkt man, das Leben ist geil, das Leben ist toll, aber es ist eben leider auch endlich.
Ich finde es gar nicht so leider, dass es endlich ist. Das ist auch eine große Erleichterung. Wenn das jetzt ewig so weitergehen würde, ist ja Wahnsinn.
Das wäre ja schrecklich. Ja, es gibt ja, du, es gibt Leute, die finden das irgendwie nicht schön. Na gut, und endlich, es ist immer die Frage, wann ist man wirklich satt vom Leben?
Finde ich eine spannende Frage. Aber ich glaube, wenn du eben wirklich versuchst, richtig zu leben und nicht alles Leben in dir unterdrückst, sondern auch sagst, der ganze Scheißdreck gehört auch dazu, meine Abgründe gehören auch dazu, auch meine Trauer.
Das auf die Schnauze fallen gehört auch dazu. Es ist nicht immer nur Instagram-Filter, Happy Time, ne? So ist es halt.
Nein, genau. Wenn du das zulässt und die Trauer auch zulässt, das können die Russen ja sehr gut, diese Melancholie, es wird dort auch gepflegt, dann ist das schön, ab und zu ein bisschen sentimental und melancholisch zu sein. Und dann geht was anderes weiter. Und ich finde, so hat eben jedes Alter hat ja auch einen bestimmten Vorteil. Also ich finde es eben total in Ordnung. Ich war ein junges, wildes Ding. Ich war eine rappere, fröhliche Mutti in ihren 30ern, 40ern. Und jetzt bin ich eben eine 50er. Und jetzt geht das los, dass ich kann jetzt was an jüngere Frauen geben. Ich kann die freie Zeit, die mir meine Kinder jetzt keine Zeit mehr kosten oder so, die ich nicht mehr dafür aufwenden muss, die kann ich in politische Arbeit stecken, das hoffentlich auch der jüngeren Generation zugutekommt oder in meiner freien Theatergruppe Sliders, wo wir mit jungen Frauen auch arbeiten werden, die möchte ich gern empowern. So.
Aber dieses diffuse Gefühl, dass die Zeit weniger wird, ist das für dich eher eine Inspiration und ein Wake-up-Call, dass du eben die Zeit dann auch noch intensiver nutzt? Weil das ist, glaube ich, auch ein Learning im Leben. Das gehört natürlich auch dazu, was für Zeit man verschwendet, dass man mal rumgammelt. Ich persönlich feiere das, ja, liebe das auch. Man kriegt aber eingetrichtert, oh, das ist alles kostbare Lebenszeit. Nee, aber ich sage, das brauche ich jetzt einfach mal. Ich brauche mal so einen Gammeltag, wenn ich es mir einrichten kann.
Unbedingt.
Das finde ich super.
Gerade jetzt, weil wir es davon haben, dass die Welt ist voll von schlechten Nachrichten. Es ist ganz wichtig, sich zurückzuziehen und oder mit anderen Leuten, aber rumgammeln, großartig.
Finde ich auch, aber ja, da kriegst du wieder einige böse Blicke. Das ist doch total vertane Zeit. Was könntest du alles Tolles? Und das geht ja gar nicht um Arbeit, sondern
ist
das
doch
könnte
meine
man,
Zeit.
Da könntest du doch Spanisch lernen oder weiß
nein,
der Geier,
aber mit
was
der Zeit mache ich eben, was ich machen will. Ja, ich vergammel die Zeit, ach, ja, und feier das. Ich finde das gut, dass du das feierst.
Aber also dieses Gefühl ist dann für dich kein nagendes, von wegen, dass man sich, also ich hatte zum Beispiel, als ich 50 wurde, gedacht, oh, also 100, das wäre nur mit sehr, sehr viel Glück eher unwahrscheinlich. Also ich habe schon mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mir. Wenn ich Pech habe, kann ich schon in 10 Jahren tot umfallen. Man weiß es halt nicht. Das war nicht so schön, gebe ich ehrlich zu. Das macht ja was mit einem. Wie ist es bei dir?
Also mir geht es so, dass ich wirklich kein Problem habe, dass ich älter werde. Und ich sage sozusagen mit Stolz, bin 57. Jetzt habe ich aber auch das Mordsschwein, das manchmal die Leute ja auch sagen, das werden sie bei dir auch immer sagen, what? Du siehst ja viel jünger aus.
Ja, das ist tatsächlich, da haben wir Glück gehabt.
Da haben wir was Ähnliches. Ja. Genau, und deswegen habe ich da sowieso schon nichts zu meckern. Und das andere ist, dass die anderen, also jetzt mal rollentechnisch, Redaktionen einen so eintüten und sagen, naja, die ist ja 57. Naja, was will man mit der noch? Das ist ja so der Schnack in den Redaktionen.
Deswegen eben auch, ne, diese wichtige Kampagne. Let's
ja,
change
genau.
The picture, muss man, ne, das,
genau.
Ihr seid ja nicht auf einmal weg. Also das ist so ein nee, schwarzes
das
Loch.
Ist das
ne? Schwarzes
das
Loch
ist das Schlimme. Eigentlich ist immer nur das Schlimme der Blick von außen. Und sagen wir es doch einfach mal so, der männliche Blick. Der männliche Blick, der konservative, chauvinistische männliche Blick ist das Schlimmste. Das ist grausam für Frauen und das kann einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber ich fange mich immer recht schnell. Ich nehme das schon an, wenn Leute mir eins auf den Deckel geben, ja. Aber ich empfinde nicht das Älterwerden oder das auf den Tod hinzugehen als schlimm.
Nee,
nur, was ich wirklich denke, ist, ja, ich frage mich, was will ich noch machen? Will ich ewig in dem Beruf bleiben? Will ich da jetzt noch lange rumkämpfen? Wenn es nicht irgendwann demnächst easier wird, aber es ist ja im Moment, es ist ja zum Beispiel easy. Aber wenn es jetzt nochmal richtig schwierig werden würde, weiß ich auch nicht, ob ich dann da bleibe oder ob ich einfach was anderes mache.
Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Wo mein Alter gar keine Rolle spielt.
Aber interessiert mich sehr, dass du sagst, dieser chauvinistische Blick ist weiterhin da, weil wir haben ja nun eine große Entwicklung, gerade so auch was Diversity und finde ich generell so das Thema mit älter werden, age is just a number. Trotzdem würdest du sagen, nee, da ist eigentlich immer noch vieles so wie beim Alten. Also ab einem gewissen Alter meinen dann Männer, sie müssten Frauen so aufs alte Gleis stellen und die ist ja nicht mehr jung, sexy genug und die passt nicht mehr? Oder siehst du da schon positive, zarte Signale, dass sich das jetzt mal ändert?
Also von den entsprechenden Menschen, die in bestimmten Machtpositionen sitzen, wird sich da wahrscheinlich nichts ändern.
Bis die weg sind wahrscheinlich.
Da sind wir wieder bei Let's Change the Picture und bei diversen anderen Initiativen. Das wird sich immer nur ändern, wenn Frauen auf diese Posten kommen und Frauen, die feministisch denken und sagen, wir wollen jetzt mal vernünftige Rollen hier sehen, dann wird sich sowas ändern. Der Blick von Männern auf der Straße oder so, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich bin lange genug angeglotzt worden und fand es manchmal gar nicht angenehm. Jetzt ist dann mal gut. Jetzt gucken Sie meine Tochter an. Ist völlig in Ordnung.
Aber ich
finde, wenn jemand doof guckt, kriegt er eins auf die Mütze.
Aber ich finde das komisch und auch traurig, dass, ich meine, es können doch auch Männer und Frauen über 50, über 60 erotisch sein. Und Erotik auch schon, da gibt es ja auch Menschen, die fahren total auf ab, aber es ist wohl in unserer Gesellschaft immer noch so Standard, Jugend und junges
Nein,
Aussehen ist
Nein, das würde ich
toll.
Gar nicht sagen, dass das Standard ist. Das ja. würde ich überhaupt
nee, bitte.
Nicht sagen.
Aber
ich würde nicht sagen, dass das Standard ist. Das sind auch standardisierte Bilder, die gerne auch von Medien reproduziert werden. Also
ich sag nur Social Media, ne, wo jetzt schon 22-Jährige sich die Lippen machen lassen war, ne, wo man sagt, mein Gott, Mädchen, du siehst eigentlich jetzt aus wie 30 mit 22, du machst dich ja älter, als du bist. Ne?
Das ist ja, wirklich. Das ist eine Katastrophe. Das stimmt, ja genau. Ja. Und da geht's immer nur ums Verkaufen. Es geht ja immer nur ums Verkaufen. Also, das wissen wir ja selbst, dass Leute, die früh anfangen, sich bearbeiten zu lassen, eigentlich auch eine ganz doofe Suchtmühle kommen, weil dann kann man nicht mehr aufhören. Ist auch nicht gesund. Kann nicht gesund sein.
Ich sag ja auch nicht, also Standard ist das falsche Wort, aber es ist tatsächlich zu beobachten. Ich meine, ich als schwuler Mann merke natürlich auch, dass da kann man sich auch viel eher reinfühlen, weil Schwule ja auch diesen Jugendkult betreiben. Es ist auch besser geworden, muss ich sagen. Mhm. Finde ich ganz spannend, dass eben tatsächlich da auch durch die junge Generation da so eine andere Sichtweise ist. Das ist eben so, ach, Alter ist eigentlich gar nicht so. Es geht darum, was ist der Mensch für einer? Was hat der zu bieten? Wie kann man sich da gegenseitig austauschen, dass da gar nicht mehr so Berührungsängste sind? Natürlich gibt's auch super altersdiskriminierende junge Leute, waren wir doch auch, wenn wir ehrlich sind, oder? Also als ich 20 war, dachte ich auch, alles was über 40 ist
uralt,
ist schon alt.
Natürlich. Genau. Aber ich glaube, wir sind auch als Typen nicht so wie vor 40 Jahren
Leute
um die 40 waren. Wenn man mal so Filme guckt, dann sieht man auch, die Leute hatten eben früher nicht so eine Gesundheitsvorsorge. Die Leute haben ja jetzt alle immer ihre Zähne tipptopp gemacht. Also muss man aber jetzt mal wieder sagen, außer den Leuten, die arm sind.
Das stimmt.
Muss man auch wieder sagen. Aber das heißt, grundsätzlich gibt es ein viel größeres Bewusstsein für Gesundheit und deswegen
Es entwickelt sich vieles
und wir
Positives
haben viel weniger Menschen in unserem Land, die jetzt hart körperlich arbeiten. Aber Leute, die hart körperlich arbeiten, wenn ich jetzt eine hart körperlich arbeitende Frau wäre, dann würde ich auch jetzt nicht so aussehen. Das ist auch klar.
Wenn man viel auch in der Sonne arbeiten muss als irgendwie Bauarbeiterin, Bauarbeiter, da sieht man anders aus. Also das ist ganz klar. Es hat sich sehr viel verändert. Die Frage habe ich gerade vor ein paar Tagen Michel Abdullahi gestellt und der hat gesagt, nein, Superlative mag ich gar nicht, aber vielleicht fällt dir oder eine oder mehrere Personen ein, die dich im Leben nachhaltig beeinflusst, geprägt haben. Oder ist das zu schwer, weil es zu viele Leute sind, die dich sehr beeinflussen?
Ach nee, ich gehe immer ein bisschen nach dem, was mir so spontan einfällt. Mir fällt spontan ein, ich habe als junge Frau geschwärmt für Jenna Rowlands. Jenna Rowlands war die Hauptdarstellerin und Ehefrau von John Cassavetes.
Sag nur Gloria, die Gangsterbraut, ist so ein ganz toller Klassiker von 1980,
ja.
Ne?
Ja. Und sie war eine dieser crazy, geilen Schauspielerinnen und die haben da auch gemeinsam, die haben einfach so tolle Filme gemacht. Die hat mich geprägt,
ja.
Weil ich diese Art zu arbeiten und Typfrau, sie ist eine wunderschöne Frau, aber entspricht ja auch nicht dem absolut typischen Schönheitsideal in Amerika, wo alles eher noch ein bisschen lieblicher sein soll. Und dann sind es meistens, gebe ich zu, Autorinnen, die mich immer wieder umhauen. Es gibt eine Biologin, eine feministische Biologin, die heißt Donna Haraway. Die habe ich bei Polish entdeckt. Die, um es mal ganz kurz zu sagen, die sagt eben, macht euch verwandt. Ja. Macht euch verwandt. Die sogenannte Biologie ist eigentlich weniger interessant. Wo gibt's Verwandtschaft zwischen euch und wem?
Spannend.
Auch zwischen den verschiedenen Spezies. Man kann nicht sagen, dass ich den Hund besitze. Der Hund besitzt auch mich. Und so, also Donna Haraway ist auch immer mind-blowing, sage ich mal. Und
reicht ja auch schon.
Aber sonst muss ich sagen, ich bin immer Fan, wenn ich Kolleginnen treffe und wir uns auf verschiedenen Veranstaltungen so für einen Nachmittag oder Abend zusammentun und gemeinsam über die Festivitäten streifen, bin ich immer Fan von den herzlichen anderen Frauen in meinem Beruf. Finde ich immer wieder umwerfend.
Und gab es im Rückblick eine Lebensphase, irgendeine Zeit, die auch in deinem Herzen ganz besonders tief sitzt, die wichtig ist, wo du sagst, da habe ich mich sehr toll nochmal in eine richtige Richtung entwickelt. Da gab es mal so einen Booster bei Dingen, die dir heute auch ganz besonders am Herzen liegen. Oder ist es die Lebensreise an sich? Das ist natürlich auch mal gerne ne, so was einem im Kopf, würde ich wahrscheinlich sagen, dass das Leben ist halt ein Puzzle und es wird nie so ganz fertig, aber bei mir gab es schon eine Phase, die sehr, sehr wichtig war. Deswegen die Frage.
Natürlich ist eine Phase, wo man jung ist, sehr wichtig, weil man vielleicht noch so unbewusst manche Sachen entscheidet und später erst kapiert, wie wichtig die Entscheidung war. Meine Entscheidung, mit Polish viel zusammenzuarbeiten, obwohl keine Sau den kannte. Und diese Faszination, die ich habe von seinen Texten, weil ich sowieso ich bin ja so ein Fan von guten Texten. Wenn jemand gut schreibt, wie auch meine Freundin Amina Gusner, die eben den Nick Hornby auch als Regisseurin inszeniert hat, aber sie schreibt auch selber Sachen und die sind umwerfend. Also die Entscheidung, mit dem Polish zusammenzuarbeiten und mich mit diesen Texten zu beschäftigen, das war sicher wegweisend für mich, weil da habe ich was mitgenommen, so arbeite ich heute noch. Ich denke immer noch, ich bin immer jederzeit aufgefordert zu sagen, das ist aber nicht gut geschrieben, das müssen wir ändern. Oder so. Oder, ja, das ist ja ganz toll. Davon will ich noch mehr. Und die zweite, eine dieser Phasen natürlich ist die Umstellung mit den Kindern. Mhm. Also, dass die Kinder auf die Welt gekommen sind, das ist so ein Meilenstein, der viel verändert hat. Und ich bin so froh, dass es diese Kinder gibt, weil ich so gerne welche haben wollte. Und finde Kinder nach wie vor gesagt, lustig. Ne? Also, und die dritte.
Vielleicht machst du eine Kinderkrippe, ich wünsche mir, dass du noch mit 80 erdrehst, aber wenn es mal nicht mehr klappen sollte, kannst du ja.
Dann helfe ich damit, wo es Kinderkrippen gibt. Mein Verein, den ich unterstütze, Caro e.V., die haben ja auch nicht eine Krippe, sondern die haben eine Kinderklappe. Für Frauen, die sie entscheiden, richtig, das Baby nicht zu behalten. Und das ist auch was Wichtiges. Ja. Also eben immer wieder Alternativen aufzuzeigen, die gut sind, sodass Leute sich nicht gezwungen fühlen, in ihrer Rolle zu verharren, sondern was zu ändern. Und ja, Corona-Zeit, als ich angefangen habe mit meiner freien Gruppe Sliders.
Also das war auch mehrere prägend. Richtige Phasen. Was ist das bislang Verrückteste, was du in deinem Leben getan hast, wo du mal von dir selbst erstaunt warst, dass du dich was getraut hast oder es einfach verrückt war?
Ich habe überhaupt nichts Verrücktes gemacht. Nee.
Du bist aber auch, das ist ja auch nichts Schlimmes. Also
kann nicht sagen, dass ich was Verrücktes gemacht habe. Tatsächlich bin ich vielleicht gar nicht so mutig, wie ich immer denke, dass ich bin. das habe ich noch vor mir. Ja, ich sollte mal einmal um die Welt reisen. Ich möchte unbedingt einmal um die Welt reisen.
Ist auch von mir ein großer Lebenstraum. Aber du möchtest nicht jetzt irgendwie im Hotel so einfach mit Backpacking?
Nein,
und
ja.
Das ist natürlich eine Herausforderung.
Durchmarschieren, ne? Nicht durchmarschieren. Marschieren, aber blödes Wort.
Blödes
Trecken.
Wort. Trecken, genießen, wandern.
Und das andere, also das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Gott, nein, oh je, ich habe gar nichts Verrücktes gemacht.
Du, ich finde aber, also wenn ich mir deine Vita so durchlese, ist nicht verrückt, aber du hast oft was gewagt, du hast immer mal wieder auch, ne?
Also sagen wir doch einfach
verrückt
mal.
Ist vielleicht ein bisschen zu zugespitzt. Das
also
Wort,
das vielleicht ist das
Ungewöhnlichste,
eben,
oder?
Das gibt es eben nicht nur ein Ungewöhnliches. Ich würde mal sagen, also weil ich ja gesagt habe, die Entscheidung für so einen wahnsinnigen Autor wie Polish und dann regelmäßig da mitarbeiten, genauso wie ich mich dafür entschieden habe, mit meiner Freundin Amina Gusner eine Stoffentwicklungsfirma zu machen und diesen verrückten Weg einzuschlagen, es zu probieren, selber Stoffe einzureichen und zu entwickeln. Das ist auch schon ein bisschen verrückt, aber da glauben wir halt dran. Wir glauben da seit 2018 dran Und so, glaube ich, werde ich immer wieder wahrscheinlich mich selber überraschen und irgendwas mitgründen. Das könnte man sagen, weil ich finde eben, in jedem Anfang wohnt ein Zauber. Und so, wenn man also immer wieder was anfängt, wie jetzt Amina und ich haben ja schon einen Film produziert, jetzt kommt dann vielleicht der nächste, dann ist das ja auch immer wieder wie ein Neuanfang. Das ist magisch, ja.
Seit wann stellst du dir, ich nehme das jetzt einfach mal an, nicht mehr die Frage, bin ich gut genug? Wann hat es bei dir Klick gemacht?
Hört nie auf.
Also es ist immer noch, manchmal ja. Arbeitet es in allem.
Aber nicht im Sinne von generell, bin ich gut genug, egal, also so, sondern ich stelle mir die Frage eher dann ganz konkret in Bezug auf die Vorstellung.
Also schon aus Selbstkritik.
Ist das dynamisch genug? Hat es einen schönen Rhythmus? Das hat sich ja zur Komödie entwickelt oder ja, das merkt man, die Leute reagieren. Bin ich dann da? Mache ich zu lange Pausen? Oder ist die Pause noch okay? Also es ist immer wieder ein Ringen um ein schönes Ergebnis jeden Abend. Oder im Film auch, also wo du die Takes wiederholst.
Gut, das ist jetzt die professionelle Seite von Nina. Wenn du in dich reinhorchst und sagst, so mein Selbstbewusstsein und das, was ich nach außen ausstrahle und wie ich mich selbst sehe, da war das schon eher, dass du gesagt hast, das passt schon so und ich bin gut genug. Weil da kämpfen ja viele, viele Menschen, gerade auch eben durch diese scheiß Social-Media-Welt, viele junge Frauen immer noch. Ne? Also da ist so viel zu tun. Die werden so in eine Hölle gestürzt, das hört sich jetzt zu dramatisch an, aber du weißt, richtig, was ich meine. Ne? Also dieses Ewige und bin nicht gut genug und die sind alle viel schöner als ich und man kann ja nur verlieren. Also ich glaube, ich wäre als Teenager durchgedreht, wenn ich in der Social-Media-Ära jetzt aufwachsen würde. Das
glaube ich auch. Wir haben den Vorteil. Das ist ein Vorteil, das sage ich auch immer meinen Kindern. Wir können so froh sein. Wir waren nicht so abgelenkt. Das ist auch eine furchtbare Ablenkung. Und wir waren nicht so unter Druck. Also
das ist also dieses Selbstoptimieren und absolut, dass man also
absolut.
Aber also bei dir war es,
also deswegen, die Frage würde ich schon gar nicht stellen, bin ich gut genug? Für was eigentlich und für wen? Ich würde die Frage so nicht stellen, sondern eher.
War nie Thema für dich.
Aber es war einfach jetzt mal ein Aufhänger. Ich frage mich selber, bin ich gut genug für das und das? Also immer in Bezug auf bestimmte Dinge. Hätte ich das besser machen können? Dann muss man aber auch mal sagen, wir sind ja nicht auf der Welt, um alles richtig zu machen, sondern wir machen Fehler, dann lernen wir da draus. Dann können wir uns entschuldigen. Dann kann ich das versuchen, anders zu machen. Ich kann immer wieder mich überwinden, Dinge zu machen, für die ich vielleicht zu schüchtern bin oder wo ich dazulernen kann. Und dann gibt es ja einen schönen Spruch von der Tochter einer Freundin. Die hat das gesagt, als sie 3 Jahre alt war. Jetzt ist sie 22. 25 ist sie schon. Sie hat gesagt, also vor 22 Jahren, zu mir: Du hast es gut. Du hast immer dich. Und das meinte die vielleicht schon zu mir, aber das meine ich eben, das kann man jedem sagen. Du hast ja immer dich. Ist doch toll. Ist ja niemand so wie du.
Das ist eigentlich jetzt das perfekte Schlusswort, aber trotzdem möchte ich dir noch eine Frage stellen, die ich eigentlich fast allen meinen Gästinnen und Gästen stelle, nämlich: Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen, noch etwas unbedarften, aber ich glaube doch damals schon ziemlich wilden Nina auch mit auf den Weg geben für ihr Leben, was noch vor ihr liegt, mit dem Wissen, was du heute hast?
Ich würde sagen, vertrau ganz doll auf das, was du bist. Du musst dich nicht verbiegen und hab ein gutes Selbstbewusstsein. Da kannst du dich drauf verlassen.
Hast du dich denn im Rückblick verbiegen müssen mal, also wo du dich auch geärgert hast? Oder? Weil ich schätze dich so ein, dass du das selten gemacht.
Ja, das stimmt aber eben nicht. Ich bin mit 19 auf die Schauspielschule gekommen. Ich war ein willkommenes Fressen für Lehrer, die an mir rumgedoktort haben. Und ich bin da manchmal, also des Öfteren, weinend rausgelaufen. Ich empfand es schwierig, weil ich sehr beeindruckbar bin und weil ich so jung war. Und da war ich eben 19, als ich auf die Schule gekommen bin, auf die Schauspielschule. Und ja, in dem Alter hatte ich aber trotzdem schon, also ich hatte alle Klugheit, ich sehe es ja an meiner Tochter, die wissen ja alles. Diese Teenager, die sehen alles und die wissen alles, die wissen auch genau, wie es dir geht. Die checken alles, die checken auch, welche Zusammenhänge wo, bei welchen Erwachsenen überhaupt nicht stimmen. Die sind so klug und deswegen würde ich mir als 18-Jährige geben, ja, das weißt du ja schon alles, kannst dich drauf verlassen, kannst du selbstbewusst behaupten.
Nina, ich danke dir von Herzen, dass du heute da warst. Danke für das schöne Gespräch und dir noch ganz viel Erfolg in Hamburg auf der Theaterbühne. Und ich drücke die Daumen, dass Let's Change the Picture weiter durchstartet und dass du auch noch ganz viele tolle Rollen in den 60ern und 70ern hast. Danke.
Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.